Erstmal ganz herzlichen Dank und Ihnen allen einen wunderschönen guten Abend. Ich freue mich sehr, heute zu Ihnen reden zu dürfen, zu einem Thema, das mir in der Tat sehr am Herzen liegt, Europa. Europa ist eine Leidenschaft von mir, Europa ist eine Liebe von mir und es war mir ein großes Anliegen, gerade in diesem Jahr, wo eben doch eine richtungsweisende Wahl zum Europäischen Parlament vor uns steht, dieses Thema Europa auch hier in Fulda zu traktieren und mit Ihnen zu besprechen. Und mein Ansinnen ist es, Sie heute ein wenig ins Nachdenken zu bringen. Das ist nun mal so meine Profession als Philosoph. Sie darüber ins Nachdenken zu bringen, was eigentlich die Essenz Europas ausmacht, was eigentlich auch die geistige Qualität Europas ist, dasjenige, was wir vielleicht manchmal vermissen in den Organisationsformen der bestehenden Europäischen Union, dasjenige aber auch, von dem wir uns vielleicht mehr wünschen in einem zukünftigen vereinten Europa, von dem ich, wie Sie gleich erfahren werden, glaube, dass wir es möglichst bald verwirklichen sollten. Dass ich Ihnen das Proömium, also das Vorwort zu diesem Buch vortragen möchte, es ist nicht sehr lang, aber ich glaube, es wird uns ganz gut einstimmen auf die Gedanken, die ich im Anschluss daran Ihnen dann noch vortragen möchte. Europa ist schön. Europa ist schön. Europa ist mutig. Europa ist frei. Europa ist entschlossen. Sie nimmt die Chance wahr, die sich ihr bietet, und sie greift zu. Europa packt den Stier bei den Hörnern. Sie lässt sich ein auf das Wagnis einer ungewissen Zukunft. Auf dem Rücken des Stiers schifft sie sich ein zu einer kühnen Reise durch das Meer der Zeit. Sie weiß nicht, ahnt aber womöglich, wer der Stier ist und was er bedeutet. Wer oder was es ist, das sich in ihm wie in einem Kunstwerk zu einer Gestalt verdichtet hat. Der Stier ist das Leben selbst. Das Leben in seinem höchsten Potenzial und seiner höchsten Potenz. Das Leben, das zu entfalten ein jedes Wesen erblühen lässt. Das Leben, sofern es verehrungswürdig und bejahbar ist. Die Gründer der europäischen Kultur im alten Griechenland verehrten Potenz und Potenzial eines erfüllten Lebens in Gestalt des Gottes Zeus. Von ihm erzählte man in immer neuen Varianten, er habe in Gestalt eines Stiers die phönizische Königstochter Europa geliebt und mit ihr drei Söhne gezeugt, nachdem sie sich auf seinen Rücken geschwungen und von ihm über das Meer auf die Insel Kreta hatte tragen lassen. Von dieser mutigen und schönen jungen Frau erbte der Kontinent, in dem wir leben, seinen Namen. Der Name ist zugleich ein Auftrag und eine Verheißung. Ja, er nennt das Schicksal dieses Kontinents. Europa ist zur Schönheit und zum Mut berufen, zur Freiheit und zur Liebe, zum immer neuen Aufbruch in die Zukunft und zur Hinwendung zum Leben. Diesem Ruf zu folgen, heißt zu werden, was Europa ist. Was die Königstochter war und was der Kontinent in Zukunft sein wird oder doch werden kann, nein, werden muss, wenn sich denn sein Schicksal je erfüllen soll. Europa ist schön. Europa ist mutig. Europa ist frei. Europa ist entschlossen. Sie nimmt die Chance wahr, die sich ihr bietet. Europa ist eine Frau. Sie ist Tochter und Mutter, so erzählt es der Mythos. Sie gehört zu einer Familie von Reisenden und Siedlern. Ihre Vor- und Nachfahren bevölkerten den Kulturraum des Mittelmeers. Sie sind durchaus verschieden, zugleich aber durch Familienbande verbunden und vernetzt. Der Mythos der Europa fügt sich ein in ein großes Narrativ, durch das sich die antiken Völker des östlichen Mittelmeers bei all ihrer Verschiedenheit doch nicht nur geografisch, sondern auch kulturell verbunden wussten. Nicht allein die Namensgleichheit der Prinzessin und des Kontinents legt eine symbolische Spur zu dessen einzigartiger Bestimmung, sondern auch ihre Schlüsselstellung in einem Familienepos, das von der Entstehung eines komplexen Kulturraums berichtet. Europa ist schön. Europa ist mutig, Europa ist frei, Europa ist entschlossen. Sie nimmt die Chance wahr, die sich ihr bietet. So kann man den Mythos der Europa erzählen. als die Geschichte einer jungen Frau, die den Ruf des Lebens vernahm, das Potenzial des Lebens ahnte, sich seiner Kraft und Dynamik anvertraute und zur Mutter großer Staatsmänner und Staaten wurde. Man kann ihren Mythos aber auch anders erzählen, als die Geschichte der Entführung oder des Raubes einer Jungfrau durch den Gott, als ein Drama der Gewalt des Mächtigen an einem unschuldigen jungen Leben. Auch darin spiegelt sich das Schicksal unseres Kontinents. Vielleicht auch darin, dass der Mythos der Europa meistens so gelesen wurde, dass man sie als Opfer und den Gott als Täter sah. Sicher hat das seinen Grund in der Polemik, mit der in der Spätantike christliche Autoren die alte Religion der Griechen diffamieren wollten, aber es verrät zugleich, in welchem Maße die Prinzessin und der Kontinent, die ihre Namen teilen, zweideutigen Wesens sind. Je nach Perspektive ist ihre Geschichte grausam oder hoffnungsvoll, die Geschichte von Gewalt oder der Mythos des Vertrauens in das Leben, die Geschichte einer blutgetränkten Vergangenheit oder eines mutigen und couragierten Aufbruchs in die Zukunft. Das Geheimnis Europas liegt darin, dass beide Geschichten wahr sind, dass beide Geschichten wahr sind. Eben deshalb ist es angemessen, das Nachdenken über Europa mit einem Mythos zu beginnen, denn der Mythos lässt zu, dass scheinbar Widersprüchliches zusammenfinden kann. Was, wenn eben dies der eigentliche Zauber von Europa ist? Was, wenn sich gerade daraus erklärt, warum alle Mythologen und Erzähler darin einig sind, dass Europa schön ist? Was, wenn Europas Schönheit gerade darin gründet, dass man niemals mit ihr fertig wird? Dass sie unberechenbar und unbeherrschbar ist, dass sie immer neue Aufbrüche und Disruptionen wagen wird und dass diese fruchtbar für die Menschen und die Welt sein werden, wenn Europa sich erneut dem Leben und der Zukunft anvertraut. Ja, also soweit das Poemium dieses aktuellen Buches von mir, den Geist Europas wecken, worin ich eben von den drei Grundqualitäten erzähle, die zu der mythischen Gestalt der phönizischen Königtochter Europa im antiken Mythos verdichtet worden sind. Und die drei Grundqualitäten darstellen, die ich gerne für das Europa der Gegenwart zur Anwendung bringen möchte. Was sind diese drei Grundqualitäten? Lebendigkeit, Menschlichkeit und Schönheit. Diese drei Grundqualitäten möchte ich zur Anwendung bringen, weil ich glaube, wenn wir Europäerinnen und Europäer neuerlich verstehen, dass Europa eine Welt der Lebendigkeit, der Menschlichkeit und der Schönheit ist, dann werden wir uns von Europa begeistern können. Und dann wird der Geist Europas, um den es in meinem Buch geht, eine Wiedergeburt erleben. Ja, dann denke ich, werden wir in der Lage sein, Europa zu dem zu entwickeln, wohin wir es entwickeln müssen, nämlich zu einer politischen Einheit. Ich glaube, dass wir genau das müssen, um den Herausforderungen, vor denen die Menschheit heute im 21. Jahrhundert, im April des Jahres 2024 steht, auf eine angemessene Weise begegnen zu können. Die Herausforderungen, die wir alle kennen, den Klimawandel, die Entfesselung gefährlicher neuer Technologien aus dem Bereich der künstlichen Intelligenz, aber auch den geopolitischen Spannungen, mit denen wir es zunehmend auf unserem Planeten zu tun bekommt, und auch den Migrationsbewegungen, die mutmaßlich in den nächsten Jahren und Jahrzehnten nicht abreißen werden. Um diesen Herausforderungen auch nur einigermaßen angemessen begegnen zu können, glaube ich, müssen wir Europa stark machen. Aber ich glaube, wir können Europa nur stark machen, wenn wir Europa mit einem Geist unterfüttern, der das Zeug hat, die Menschen, die in Europa leben, die Bürgerinnen und Bürger Europas zu begeistern, weil es die Begeisterung ist, die die Kraft hat, wirkliche Veränderungen in der Welt zu bewirken, weil es die Begeisterung ist, die die Herzen der Menschen höher schlagen lässt und der wir es zu verdanken haben, wenn es in der Welt irgendwelche wirklichen Innovationen gibt. Und genau deshalb, meine Damen und Herren, habe ich dieses Buch geschrieben, das den Titel trägt, den Geist Europas wecken. Und genau deswegen möchte ich Ihnen eben von diesen drei Signaturen des europäischen Geistes erzählen, von denen ich glaube, dass sie die Kraft und das Vermögen haben, die Menschen Europas zu begeistern, nämlich Lebendigkeit, Menschlichkeit und Schönheit. Erster Punkt: Europa ist lebendig. Wie komme ich zu der Behauptung, Europa sei lebendig, der Geist Europas sei ein Geist der Lebendigkeit? Nun, davon muss ich Ihnen vom Ursprung Europas erzählen, vom Ursprung des europäischen Geistes. Dafür muss ich Sie mitnehmen an die Quelle, an den Ort, an dem der europäische Geist sein erstes Auftreten hatte. Denn der Geist, meine Damen und Herren, der Geist weht immer von hinten. Der Geist weht aus der Vergangenheit. Wenn wir dem Geist Europas nachspüren wollen, dann tun wir gut daran, uns dem zuzuwenden, wo dieser Geist einstmals entstanden ist. Und das ist, wo wir es mit dem politischen Geist Europas zu tun haben, allemal die Weltregion, in der das Politische überhaupt erfunden wurde. Und das ist das alte Griechenland. Der Ursprungsort Europas, so die These, die ich Ihnen heute Abend gerne nahebringen möchte, ist ein winzig kleines Dorf an den Südhängen des mittelgriechischen Parnassgebirges, das den Namen trägt Delphi. Dort in Delphi befand sich ein bedeutendes Heiligtum, die Orakelstätte des Gottes Apollon. Das delphische Orakel hat sicherlich die ein oder der andere von Ihnen schon mal gehört. Und dieses Delphi war so etwas wie das Gravitationszentrum der antiken griechischen Welt. Um dieses Delphi scharrte sich die griechische Völkergemeinschaft, dieses griechische Völkergemisch, das an unterschiedlichen Orten im östlichen Mittelmeer gesiedelt hatte. Delphi war das Heiligtum Apollons und dieser Gott Apollon stand für ein Prinzip, das von Delphi aus ja, wie ein Scheinwerfer in die alte griechische Kultur hineinstrahlte und das am besten verdichtet ist in einem einfachen Wort, das dort in Delphi an die Wand des Tempels gemeißelt stand, das da lautet Metron Ariston, das Beste ist das Maß. Tatsächlich ist der Gott Apollon so etwas wie der Sachwalter des Maßes, ein maßgeblicher Gott. Und welches Maß ist es, das von diesem Gott verdichtet wurde in einer Gestalt? Es ist das Maß des Lebens selbst. Das war die große Idee, die von Delphi aus in die Welt des alten Griechentums strahlte. Das Leben selbst gibt dem Menschen das Maß, dem individuellen menschlichen Leben genauso wie dem politischen Leben der Menschen. Denn die Überzeugung war, das Leben gelingt genau in dem Maße, in dem es mit dem Maß des Lebens im Einklang ist. Was bedeutet es, dem Maß des Lebens zu genügen? Es bedeutet, ein Leben in Harmonie zu führen. Das war die große Entdeckung, die die frühen griechischen Denker machten. Alles, was lebt, strebt danach, harmonische Zustände auszubilden. Das heißt, Gleichgewichtszustände, wie so ein großes Mobile, das sich ausbalanciert und austariert, bis es diesen Gleichgewichtspunkt gefunden hat, an dem es mit sich selbst im Einklang ist. Mit sich selbst im Einklang zu sein. Das ist die Grundidee eines guten und gelingenden Lebens, wie es die griechische Antike gedacht hat. Woran denken wir, wenn wir das Wort Harmonie hören? Nun, wir denken an die Musik und natürlich ist es die Musik, die uns ein sehr gutes Gefühl davon verleihen kann, was es bedeutet, in einem harmonischen Zustand zu sein. Es ist eben der Zustand des Wohlklangens, wo die unterschiedlichsten Stimmen oder Instrumente so aufeinander eingestimmt sind, dass ein schönes, stimmiges Ganzes dabei entsteht. Denken wir auch an ein anderes Beispiel, wie es vor allen Dingen in der Medizin der Griechen eine Rolle spielte, in der hippokratischen Medizin, die Idee hatte, die Gesundheit des menschlichen Leibes besteht darin, dass die Organe des Körpers miteinander wie in einer schönen Symphonie im harmonischen Einklang sind. Und den gleichen Gedanken wandten diese Griechen vornehmlich ausgehend von Delphi auf die Welt der Politik an. Der Einklang der einzelnen Nationen, der einzelnen Völker, der einzelnen Stadtstaaten, das war es, was sie Irene nannten. Frieden. Frieden bedeutet, die einzelnen Nationen können sie selbst sein, aber doch so im Verhältnis miteinander interagieren, dass daraus ein schönes Ganzes steht. Und die gleiche Idee wandten sie an auf das Gemeinwesen, auf die Polis. Dort nannten sie die Harmonie und Balance der Menschen, die als Bürgerschaft in einem Gemeinwesen zusammenleben, Gerechtigkeit. Für die europäische Geschichte nun ist es von fundamentaler Bedeutung, dass an der Schwelle vom 7. zum 6. Jahrhundert vor Christus ein bedeutender Staatsmann, der sehr stark vom Geiste Delphis geprägt war, wir kennen da sogar die Einzelheiten, wissen, dass er dort ein- und ausging, diese Idee, die in Delphi ans Licht der Welt kam, auf eine konkrete politische Situation seiner Zeit anwandte. Die Rede ist von Solon von Athen, der von der Athener Bürgerschaft damit beauftragt war, einen drohenden Bürgerkrieg abzuwehren. Und was machte Solon? Solon nahm diese Idee, die er aus Delphi kannte, und versuchte sie nun auf die inneren Spannungen eines Gemeinwesens wie Athen abzubilden. Das Erste, was er tat, war, er versah alle Bürger, egal wie vermögend sie waren, in welchen Verhältnissen sie lebten, mit den gleichen politischen Rechten. Isonomia, Recht für, gleiches Recht für alle, war das, was er der Athener Bürgerschaft verabreichte. Und gleichzeitig gab er der Bürgerschaft die Möglichkeit, sich an den Geschicken der Polis selber zu beteiligen, mitzuwirken oder, wie wir heute sagen würden, zu partizipieren. Mit dem Ziel, dass dadurch, dass alle die gleichen politischen Rechte genossen haben, sie wurden nicht sozusagen über einen Kamm geschoren, nein, die politischen Rechte waren die gleichen. Und sie alle konnten mitwirken in der Polis. Dadurch gelang es, das Athener Gemeinwesen so auszutarieren, dass der drohende Bürgerkrieg abgewendet werden konnte. Die Verfassung, die Solon den Athenern gab, blieb 200 Jahre in Geltung und aus ihr entwickelte sich die Demokratie. Die politische Form, von der wir bis heute glauben, dass sie die beste politische Form ist. Und ich werde Ihnen auch sagen, warum das tatsächlich so ist. Zunächst einmal erfand Solon nicht die Demokratie, sondern das Politische. Was ist das Politische? Das Politische ist so etwas wie die grundlegende Idee, Sie können auch sagen, das Wesen einer Polis. Polis heißt nicht Staat, Polis heißt auch nicht Stadt, Polis heißt Gemeinwesen. Da, wo ein Gemeinwesen seinem Wesen genügt, da haben wir es mit dem Politischen zu tun. Und die Merkmale des Politischen, so wie sie bei den Gründervätern der europäischen Demokratie zum ersten Mal in der Tagespolitik operationalisiert werden, waren eben allen voran die Rechtsgleichheit der Bürger, zum Zweiten die Teilhabe der Bürger an der Regierungsmacht und drittens die Transparenz in der Entscheidungsfindung. Wir kommen darauf gleich nochmal zurück. Aber zunächst einmal ist wichtig, dass mithilfe dieser neuen politischen Konstruktion die Polis, also das Gemeinwesen, zu einem Entfaltungsraum für die Natur des Menschen entwickelt werden sollte. Es sollte ein Ort sein, an dem die Menschen, die dort leben, harmonisch, gerecht, friedlich so miteinander interagieren, dass jede Einzelne und jeder Einzelne in dieser Polis nicht mehr und nicht weniger als ein gutes Leben führen kann. Das ist die Idee des Politischen, wie sie ausgehend von Delphi in Athen erstmals umgesetzt wurde. Nun begriff man natürlich sehr bald, dass dieser Raum des Politischen, dieses Haus des Politischen eine stabile Architektur braucht. Und diese stabile Architektur sollte durch die Rechtsordnung geschaffen werden, durch die Eunomia, ein gutes Recht, eine gute Verfassung. Eine gute Verfassung, die gerade deswegen gut sein sollte, weil sie darauf angelegt ist, der persönlichen Entfaltung der Bürgerinnen und Bürger Vorschub zu leisten und gleichzeitig das Gemeinwesen im Ganzen prosperieren und blühen zu lassen. Und wissen Sie was? Es hat funktioniert. Athen entwickelte sich in dieser Zeit zu der prosperierendsten und blühendsten Stadt des östlichen Mittelmeers. Und wer einmal in Athen war und die Tempelbauten auf der Akropolis gesehen hat, die dann im 5. Jahrhundert errichtet wurden, kann sich einen Eindruck davon verschaffen, was für eine unglaubliche Blüte diese kleine Stadt mit 20.000 Vollbürgern damals entfalten konnte. Das hat etwas mit dieser Eunomia, mit dieser Verfassung zu tun. Und ich glaube gerade deswegen, gute Gründe zu haben, wenn ich sage, diese griechische Idee des Politischen hat an Plausibilität bis heute nichts eingebüßt. Und ich denke, das ist es, woran wir Maß nehmen müssen, gerade wenn wir über ein künftiges Europa nachdenken. Was ist die erste Lektion, die ich aus der Rückwendung zu den Ursprüngen der europäischen Demokratie im alten Griechenland mitnehmen möchte? Die Bedeutung, wie wichtig es ist, sich eine gute Verfassung zu geben, einen guten rechtlichen Rahmen. Einen guten rechtlichen Rahmen, der das Zeug hat, auch konkurrierende, vielleicht opponierende, aber doch unweigerlich miteinander interagierende Spieler im Spiel des Politischen zu einem in sich spannungsvollen, aber doch als Ganzheit denkbaren Gemeinwesen zu formen. Und ist das nicht genau die Situation, mit der wir es im Europa der Gegenwart zu tun haben? 27 Player, die sehr, sehr unterschiedlich sind, die sehr eigene Interessen verfolgen, aber die doch etwas Gemeinsames haben. Und dieses Gemeinsame zu entwickeln, dem eine Form zu geben, sodass sie in ihrer kulturellen Besonderheit und doch als Zugehörige eines politischen Hauses zur Geltung gebracht werden können, das wäre nach meinem Dafürhalten, meine Damen und Herren, die Aufgabe einer europäischen Verfassung. Und ich denke, diese europäische Verfassung, die brauchen wir so bald wie möglich, wenn wir denn, ich wiederhole es noch einmal, als ein starkes, einiges Europa den großen geopolitischen Herausforderungen, vor denen wir alle auf dem Planeten Erde stehen, gewachsen sein wollen. Damit komme ich zu der ersten meiner Thesen und zu dem ersten meiner 10 Vorschläge, die ich in meinem Buch zusammengestellt habe. Und diese These bzw. dieser Vorschlag lautet schlicht und ergreifend, Europa braucht eine Verfassung. Lassen Sie mich noch mal ein kurzes Stück daraus vorlesen. Europa braucht ein Haus, worin sie wohnen kann. Ein europäisches Haus. Dieses Haus sollte auf festem Grund gebaut sein. Es braucht eine wohl austarierte Statik und eine gut durchdachte Architektur. Und es muss reichlich Raum bieten, damit sich unter seinem Dach die vielen verschiedenen Nationen, die es bewohnen werden, um eine gemeinsame Idee geschart und in Freiheit zu einem Ganzen verbinden können. So eine solche Verfassung, meine Damen und Herren, brauchen wir, glaube ich, sehr bald. Und dafür brauchen wir einen Verfassungskonvent, von dem ich denke, dass er unter breiter Beteiligung der europäischen Bürgerschaft initiiert werden sollte. Ich lese noch ein Stück weiter. Architektur und Statik eines politischen Raums werden durch seine Verfassung definiert. Die Verfassung wird dem Raum, um dessen Willen sie geschrieben ist, aber nur dann gerecht, wenn sie an den Ideen Maß nimmt, die den Zusammenhalt seiner Bewohner stiften. Im Hause Europas sind das die Ideen der Freiheit und Gerechtigkeit. Die Ideen eines freien und harmonischen Miteinanders, in dem sich die einzelnen Nationen in ihrer jeweiligen Besonderheit entfalten und zugleich zu einem für alle gleichermaßen verbindlichen Ganzen zusammenschließen können. Das Haus Europas wird ein offenes und freies Haus sein müssen, festgegründet auf einer gemeinsamen Vision und stabil gebaut durch eine gemeinsame Verfassung. Eine Verfassung, die den Geist Europas in einem ihr angemessenen Gesetzeswerk manifestiert. Ja, ich spreche hier von einem festen Grund, auf dem die Verfassung des Vereinigten Europas der Zukunft meines Erachtens stehen muss. Und dieser Grund kann eben nach meinem Dafürhalten nichts anderes sein als der Geist Europas, der in den europäischen Schlüsselwerten manifestiert ist. Was sind das für Werte? Es sind allen voran erst einmal politische Werte, wie eben die gerade genannten. Friede, Freiheit, Gerechtigkeit. Es sind darüber hinaus aber auch ökologische Werte. Naturverbundenheit, Naturgemäßheit, Nachhaltigkeit. Es sind ethische und soziale Werte wie Teilhabe und Partnerschaftlichkeit. Und es sind kulturelle Werte wie Schönheit, Kreativität und dergleichen mehr. Ich glaube, meine Damen und Herren, an der Zustimmung zu diesen Werten und der sich daraus ergebenden Rechtsordnung wird sich dann auch entscheiden, wer eigentlich künftig Mitglied in einem vereinten Europa sein wird. Denn Mitglied kann nur sein, wer bereit ist, um dieser gemeinsamen europäischen Werte wegen, um dieses europäischen Geisteswillens nationale Hoheitsrechte an ein vereintes Europa abzutreten. Das wird, und ich denke, wir werden sicherlich im Anschluss an meinen Vortrag noch darüber diskutieren können, vermutlich dazu führen, dass wir eine Zeit lang mit einem Europa der zwei Geschwindigkeiten arbeiten werden. Dass es möglicherweise wieder ein Kerneuropa gibt, das sagt, ja, wir wollen diese Verfassung, wir wollen sie jetzt. Wir schließen uns zusammen und wir sind bereit und haben den Mut, dafür auf nationale Hoheitsrechte zu verzichten. Andere sind vielleicht noch nicht so weit, aber ich verspreche Ihnen, das wird sich sehr schnell ändern, denn die geopolitischen Spannungen auf der Welt werden es kaum anderes zulassen, als dass sich die europäischen Staaten unter dem Dach einer Verfassung in einem gemeinsamen europäischen Haus sehr bald schon wieder treffen. Ich denke, auf diese Weise hätten wir die Chance, tatsächlich in Europa voranzukommen. Ein Relaunch der Europäischen Union wäre möglich. Und ein solcher Relaunch bietet viele Chancen. Auch gerade die Fehler, die bei EU 1.0 gemacht worden sind, zu korrigieren. Ein Übermaß an Bürokratie, dieser administrative Wasserkopf, von dem wir alle irgendwie genug gesehen haben. Vor allen Dingen auch der Mangel an Bürgerbeteiligung und Partizipation. All das könnte in einem zweiten Anlauf durch eine europäische Verfassung verbessert werden. Und ich werde Ihnen noch zwei oder drei Vorschläge vorstellen, von denen ich glaube, dass Sie als Teil der europäischen Verfassung diese resilienter und krisenfester für die Zukunft machen können. Also, erster Punkt war, der Raum Europas sollte ein Raum sein, der der Lebendigkeit der Menschen dient, weil der Geist Europas ein Geist der Lebendigkeit ist. Er ist aber nicht nur ein Geist der Lebendigkeit, er ist auch ein Geist der Menschlichkeit bzw. der Humanität. Deswegen, zweiter Punkt, Europa ist menschlich. Um diesen Gedanken deutlich zu machen, möchte ich mit Ihnen nochmal für einen Augenblick zurückkehren ins antike Delphi. Ich erzählte Ihnen, dort war das große Heiligtum des Gottes Apollon und an dem Tempel dieses Heiligtums stand unter anderem auch das Wort geschrieben, Gnotis Hauton, erkenne dich selbst. Mit diesem, wie ich ihn gerne nenne, apollinischen Imperativ, der streng genommen gar kein Imperativ, sondern vielmehr eine Frage ist, nämlich, Mensch, wer bist du denn eigentlich, Mensch, der du hier hinkommst, um ein Orakel des Gottes zu begehren? Mensch, wer bist du? Mit diesem Wort kam die europäische Kulturgeschichte eigentlich erst richtig in Gang. Und wie wir gerade schon andeutungsweise sehen konnten, auch die politische Geschichte Europas. Denn unter dem Einfluss dieses Wortes fingen die ersten Philosophen im alten Griechenland an, sich die Frage nach dem Wesen des Menschen zu stellen. Die Tragödiendichter reflektierten auf die Fragilität und Zerbrechlichkeit des menschlichen Lebens. Die Poeten und Dichter erkundeten die menschliche Seele und auch die Mediziner auf der Insel Kos erforschten den menschlichen Leib. Alle versuchten sie, das Wesen des Menschen zu durchdringen. Und immer stießen sie auf das gleiche Grundthema, welches in der griechischen Sprache heißt Physis, ein Wort, das wir gemeinhin mit Natur übersetzen. Der Mensch, so die tiefe Grundüberzeugung, die in der frühen griechischen Philosophie erstmals in aller Entschiedenheit sichtbar wurde, der Mensch ist ein Bürger der lebendigen Welt, ein natürliches Wesen. Wir sind eingebunden mit unserem Leib und unserer ganzen Verfasstheit in den Kosmos. Kosmos heißt schöne Ordnung, in diese große lebendige Welt. Und dies als ein wohlsterbliches, zugleich aber auch einmaliges und unverwechselbares Individuum. Der spannende Punkt ist nun der, ich will mich gar nicht so sehr in die Subtilitäten der frühen griechischen Anthropologie vertiefen, der eigentlich springende Punkt ist der, dass aus dieser Sicht auf den Menschen erklärbar ist, warum unser menschliches Leben vordergründig in zwei unterschiedliche Richtungen tendiert oder strebt. Einerseits sind wir Individuen und wie alle anderen individuellen Wesen der lebendigen Natur auch spüren wir in uns den Drang, uns in der Welt, in unserer Einmaligkeit zu zeigen und handelnd eine Spur in der Welt zu hinterlassen. Auf der anderen Seite aber können wir das nur in der Interaktion, im Zusammenspiel mit anderen. Niemand ist allein auf der Welt, wir sind immer Teil eines größeren Ganzen, einer Familie oder eben wie die Griechen dachten, einer Polis, eines Gemeinwesens. Und aus dieser Doppelseitigkeit des Menschenwesens ergeben sich eben auch die zwei Kernwerte, die für jeden Einzelnen, aber gerade auch für die politische Organisation des Menschenlebens so wichtig sind, nämlich einerseits die Freiheit als die Voraussetzung und Qualität eines gelungenen individuellen Lebens, dafür brauchen wir Freiheit, und auf der anderen Seite die Gerechtigkeit als die Voraussetzung und Qualität der gelungenen Verbundenheit im Miteinander mit anderen. Diesen beiden Grundsignaturen eines erfüllten und gelungenen menschlichen Lebens zu genügen, das ist nach meinem Dafürhalten das Anliegen des europäischen Geistes, wie er in der griechischen Antike erstmals sichtbar und erstmals politisch operationalisiert wurde. Die entsprechende politische Organisationsform, die sich diese Menschen gaben, um in Freiheit und Gerechtigkeit ein wahrhaft menschliches Leben führen zu können, ich sagte es bereits, ist die Demokratie. Denn die Demokratie ist es, die jedem Einzelnen den Raum gibt, handelnd und in Freiheit sich an den Geschicken des Gemeinwesens zu beteiligen. Und die Demokratie ist es gleichzeitig, die den Ausgleich zwischen den Interessen der einzelnen Menschen schafft, den wir als Gerechtigkeit beschreiben können. Gerechtigkeit im Sinne eines, Sie kennen das Wort jetzt schon, harmonischen und stimmigen Lebens, in dem die vielen Einzelnen in der Bürgerschaft doch miteinander harmonisch zusammenleben können. Die Voraussetzung, die dafür gegeben sein muss, ist, darüber haben wir schon gesprochen, eine demokratische Verfassung, die es eben den Bürgerinnen und Bürgern der Polis erlaubt, wirklich am Gemeinwesen teilzunehmen. Und gerade auch diesbezüglich können wir nun wieder eine ganze Menge von denjenigen Menschen lernen, die da am Anfang einmal diese grandiose Idee der Demokratie aus der Taufe gehoben haben. Der Historiker Christian Meyer hat die Prinzipien, die die Athener Bürgerschaft bei der Gründung der Demokratie geleitet haben, wie ich finde, sehr klar benannt. Er schreibt, erstens sollten alle Entscheidungen möglichst in der Öffentlichkeit aufgrund öffentlicher Diskussion gefällt werden, und zwar jeweils vom größtmöglichen Gremium. Zweitens sollten die Bürger, soweit es ging, an der Politik, auch an den Ämtern beteiligt sein. Was zugleich bedeutete, dass deren Besetzung nicht durch organisierten Einfluss, also etwa durch Adelsgruppen, bestimmt sein durfte. Es sollte überhaupt Organisation von Einfluss, Manipulation von kleinen Kreisen aus nicht stattfinden. Und tatsächlich, genau so wurde es gemacht. Die Bürgerschaft wurde an allen öffentlichen Angelegenheiten beteiligt, und zwar sowohl bei den Angelegenheiten der Polis im Ganzen. Wie gesagt, wir reden hier von 20.000 bis 30.000 Vollbürgern, die in der Athener Volksversammlung zusammentraten, um über die wichtigsten Geschicke der Stadt zu befinden. Jeder Mensch konnte Anträge stellen, jeder war befugt zu sprechen, und auf diese Weise konnte sich halt sehr schnell ein echter Bürgersinn entwickeln. Gleichzeitig waren die Menschen aber auch noch in den kleinen lokalen Einheiten, in den Dörfern rund um Athen engagiert. Das waren teilweise nur 80 Einwohner, da war es vielleicht auch etwas intimer. Aber wie dem auch sei, es gab ein bemerkenswertes Bürgerbewusstsein. Und dieses Bürgerbewusstsein hat niemand so prägnant zur Sprache gebracht wie der große Athener Staatsmann Perikles, der in einer Rede aus dem Jahr 431 vor Christus über seine Stadt Folgendes gesagt hat. Wir, Athener, vereinigen in uns die Sorge um das eigene Haus, griechisch die Oikonomia, das heißt es nämlich wörtlich, das Unternehmerische, das eigene Haus. Wir vereinigen uns die Sorge um die Ökonomie und um die gemeinsame Stadt. Und obgleich verschiedenen Aufgaben zugewandt, ist doch keiner von uns bei politischen Themen ohne eigenes Urteil. Denn nur bei uns, und das sagt jetzt dieser Mann voller Stolz, heißt einer, der sich nicht an den öffentlichen Aufgaben beteiligt, nicht ein stiller, sondern ein schlechter Bürger. Wer sich nicht an den öffentlichen Aufgaben beteiligt, ist nicht ein stiller, sondern ein schlechter Bürger. Und nur wir Athener, entscheiden in den Staatsgeschäften selber und machen uns die Mühe, sie richtig zu durchdenken. Wir wissen, dass in der Zeit, in der diese Worte gesprochen wurden, vermutlich zeitgleich 9 von 10 Bürgern Athens in irgendeinem politischen Amt waren. Ja? Also wenn ich hier durchzählen würde, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sie alle hätten irgendwie in Fulda eine Aufgabe. In einem Volksgericht, in der Organisation der städtischen Miliz, in einer Verwaltung des städtischen Wasserbauwesens oder des öffentlichen Gartenamtes. Und zwar nicht, also ich rede jetzt wieder von Athen, weil sie sich dafür beworben hätten und dafür gewählt worden wären, sondern weil man sie dazu ausgelost hätte. Die Athener hatten ein unglaubliches Vertrauen in die politische Urteilskraft ihrer Bürger. Sie glaubten, wenn wir es mit der Demokratie wirklich ernst meinen, dann muss auch jeder von uns in der Lage sein, mitzureden. Also können wir die Leute auslosen. Das war ein Problem, natürlich. Das können wir uns leicht vorstellen. Und deswegen hat dann Platon, als ein politischer Philosoph, später gesagt, wenn dieses Experiment mit dem Politischen gelingen soll, dann müssen wir allen voran für einen hohen Bildungsstand der Bürgerschaft sorgen. Bildung würde dann zur zentralen Aufgabe. Aber zunächst einmal finde ich es faszinierend,
ja wirklich fast elektrisierend, was man sich zugetraut hat. Die Leute glaubten, wir können das. Ja, selbst die Finanzaufsicht wurde per Los vergeben. Nur die militärische Oberaufsicht nicht und auch nicht die Aufsicht über die städtische Wasserversorgung, denn das waren so existenziell wichtige Bereiche, für die man gewisse Fachkompetenzen brauchte, dass man dann doch sagte, diese Leute, die lassen wir lieber wählen. Aber so geschah es.